Vielen Dank für die Zeit im Lobpreis, vor Gott zu stehen, ihn ehren, ihn anzubeten, unseren Herrn und König. Ich möchte heute Morgen, wo wir auch Abendmahl feiern, und Alex hat uns ja schon darauf hingewiesen, einfach diesen Gottesdienst zum Anlass nehmen, einmal über Gemeinde nachzudenken. Gemeinde ist ein riesengroßes Thema, ein breites Thema, ein roter Faden, der die Bibel durchzieht, von Anfang bis zum Ende, Volk Gottes in der Geschichte Israels, die Ekklesia im Neuen Testament, die Gemeinde als Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Koinonia, die es geht, und zahlreiche Bilder für Gemeinde, die wir alle vielleicht auch kennen. Gemeinde, ein großartiges Thema, ein wichtiges Thema, ein zentrales Thema. Gemeinde geht uns ja auch alle etwas an. Gemeinde sind wir. Und Gemeinde haben wir auch sicher schon viel davon gehört. Und wenn ich jetzt einfach sage, Stichwort Gemeinde, und da mal hineinhören könnte und hineinfühlen, was geht euch da in euch vor? Welche Empfindungen, welche Gedanken, welche Assoziationen, welche Gefühle weckt das Gemeinde? Denkt, das wäre bunt. Das wäre vielfältig, das wäre sehr unterschiedlich, weil wir ja alle auch von Erfahrungen herkommen, die wir machen mit Gemeinde, weil wir vielleicht auch alle geprägt sind von Lehre, von dem, was wir gehört haben, von dem, was wir auch selber aufgenommen haben, Bilder und Erwartungen und Gedanken, die wir mit Gemeinde verbinden. Wie gesagt, das ist sehr, sehr breit. Und heute Morgen, ich möchte einfach, dass wir uns ein bisschen wieder über das hinaus, was wir selber haben und was unseren Glauben, was unser persönliches Glaubensleben ausmacht, einfach nochmal auf dieses Thema Gemeinde ein wenig einlassen, es ein wenig thematisieren. Ich habe mal von Larry Krepp, den ich sehr schätze, ist inzwischen verstorben schon, ein Autor zahlreicher Bücher, Seelsorger und einer, der viel sich auch mit dem persönlichen Glaubensleben, auch mit Gemeinde beschäftigt hat, einen Vortrag gehört über Gemeinschaft, über Gemeinde. Und er hat Statements gesagt, was für ihn Gemeinde ausmacht. Das ist natürlich auch nur sehr persönlich, aber ich dachte, ich starte mal mit diesen Statements von Larry Krepp, was er so mit Gemeinde verbindet. Und als erstes sagt er, oder als Hauptgedanke dieser fünf Statements, dass Gemeinde eigentlich ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten ist. Ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht. Ich glaube, das stimmt schon. Das war wahrscheinlich auch schon immer ein bisschen so, dass man in Gemeinde, wo man sich trifft, egal wo auch immer, lokal sich trifft, dass es nicht nur ausgewählte Leute sind, die hier zusammengestellt werden, sehr bewusst, sondern dass es oft auch ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten ist. Aber dass dieser zusammengehörige Haufen von Leuten zusammenkommt, vor allen Dingen, weil man eine Geschichte hören will, die uns Gottes Geist immer wieder auch zuflüstert und ins Herz hineinlegt. Und das ist die Geschichte der Liebe Gottes mit dieser Welt. Und die kennen wir, und da ist der Hauptvers, den vielleicht viele von uns auch auswendig kennen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir wissen, das geht weiter, hat seinen Sohn gesandt, damit Rettung möglich ist, dass diese Welt, dass Menschen gerettet werden können. Das ist ein Punkt, ein zentraler Punkt, ein Lichtpunkt, ein Aufblitzen der Liebesgeschichte Gottes, die wir hören dürfen. Und deshalb kommen wir zusammen, kommen wir immer wieder zusammen, um uns auch hineinnehmen zu lassen, das zu hören, das mit unserem Verstand, aber noch viel, viel mehr mit unserem Herz, mit unserem ganzen Leben aufzunehmen. Es gibt eine Liebesgeschichte Gottes. Mit dieser Welt, diesem Kosmos, mit jedem einzelnen Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er fährt fort, Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die sich da hineinnehmen lassen wollen, die gerne so wie Jesus lieben und in seine Geschichte eintreten und in diese Handlungen auch mit voranbringen wollen. Das ist der nächste Schritt. Es geht nicht nur darum, zu hören von der Liebe Gottes und die aufzunehmen, sondern wir wollen da auch hinein. Wir wollen das aufnehmen. Wir wollen die Liebe Jesu nicht nur für uns persönlich haben, sondern dass sie so ausfüllt, dass wir in seine Geschichte, dass wir in das, was Gott auf dem Herzen liegt, auch mit hineintreten, uns darauf einlassen und sagen, ja, diese Liebesgeschichte Gottes ist im Gange und ich will Teil davon sein. Ich will ein Teil davon sein. Gemeinde, meint als drittes, ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die gerne mit anderen zusammen sein wollen, die keine Weltmeister im Leben sind und das in ihrer Zerbrochenheit zugeben und sich nach Veränderung sehnen. Und ich glaube, da hat er natürlich recht, weil er Seelsorger ist und weil er die Menschen kennt und weil er weiß, dass es genau so ist. Wir erzählen und wir hören, wir nehmen gern das auf, die Liebesgeschichte Gottes, und wir reden davon und wir lassen uns auch hineinnehmen, aber wir wissen, wenn es dann drauf ankommt, sind wir alle keine Weltmeister im Leben. Und das fängt doch schon im ganz kleinen Kreis an, wo wir unterwegs sind, in unseren Familien, unseren Ehen oder auch in unseren beruflichen Umfeldern. Und es ist auch in der Gemeinde so. Wir sind keine Weltmeister im Leben. Aber Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, meint er, die sich dessen auch immer mehr und mehr bewusst werden, die sich da vielleicht auch nichts vormachen, die auch zu ihrer Zerbrochenheit, zu ihren Fehlern, zu dem, was eben an Defiziten da ist, auch immer mehr stehen können und sagen, ja, so ist es, ich bin kein Weltmeister im Leben, aber ich sehne mich nach Veränderung. Ich sehne mich danach, dass diese großartige Geschichte der Liebe Gottes in meinem Herzen und in unserer Gemeinde immer stärker zum Zuge kommt. Ich möchte hier Veränderung haben. Ich sehne mich danach. Als viertes meint der Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die bereit sind, sich in einer aus den Fugen geratenen Welt voller aus dem Lot geratener Menschen zu engagieren, obwohl es bequemer wäre, sich von dieser Welt fernzuhalten. Und das wäre dann das Nächste, dass wir sagen, ja, wir sind dabei. Wir wollen, es ist ähnlich wie der zweite Satz, wir wollen das aufnehmen, wir wollen dabei sein, wir wollen uns engagieren, obwohl es manchmal leichter fällt, einfach zu sagen, nein, ich wäre gerne auch für mich in meiner Komfortzone, in dem, dass ich das Leben genieße und so weiter und so fort. Ist ja auch alles ein Stück in Ordnung. Aber hier kommen Menschen zusammen, die sagen, ja, wir wollen uns engagieren, wir wollen dabei sein. Und wir wollen in dieser Welt bewusst auch leben, als Gemeinde, als Einzelne. Und ans fünftes, letztes Mal, in der Gemeinde ist ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die glauben, dass jeder Moment, in dem Liebe gelingt, die Welt ein bisschen weniger schrecklich, ja sogar ein bisschen besser macht. Ist das nicht sehr bescheiden? Vielleicht, aber es, wenn viele, viele kleine Momente zusammenkommen, wo Liebe gelingt, wo tatsächlich durch gute Worte, durch Ermutigung, durch gute Handlungen, durch Liebe, die in Aktion kommt, etwas verändert wird, dann wird die Welt auch ein bisschen weniger schrecklich. Dann wird das, was unser Leben, das, was wir prägen und beeinflussen können, auch ein kleines bisschen besser. Also es sind 5 Statements, die Larry Crabb hier gegeben hat. Und kann man sagen, okay, das kann man jetzt mal so stehen lassen als Einstieg, was er so von Gemeinde sieht, wie er Gemeinde wahrnimmt, was er sich vielleicht auch als Gemeinde wünscht oder welche Vorstellung er von Gemeinde hat. Gemeinde ist ein sehr, sehr zentraler Punkt, ein wichtiger Punkt in der Bibel, in der Schrift. Und wenn wir jetzt von all dem, was wir so aus unserer modernen Zeit wahrnehmen, wie jetzt man wie Larry Crabb vielleicht auf Gemeinde guckt, hineinhören oder wahrnehmen, wie wird Gemeinde selbst erlebt, wie stellt sie sich vor oder wie wird sie beschrieben im Neuen Testament, dann kommt zum allererst auch das Abendmahl, was damals ja das Mahl des Herrn hieß, in den Blick. Weil im Mahl des Herrn, in dieser Zusammenkunft, da erlebten die Menschen damals sich als Gemeinde. Und da haben sie etwas erfahren. Und deshalb möchte ich einen Text lesen, der für Paulus sehr wichtig und sehr zentral ist im Zusammenhang davon, wie er denkt, was Gemeinde ist. Und er steht im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 16. Und da schreibt Paulus an die Korinther, erinnert sie an das Mahl des Herrn. Und wir müssen uns nochmal bewusst machen, Mahl des Herrn war in der ersten Gemeinde nicht irgendwie nur etwas, was ein kleiner Teil vom Gottesdienst war, wie wir es heute erleben, sondern Mahl des Herrn war das Zusammenkommen, wo man gegessen und getrunken hat, wo man sich ausgetauscht hat, wo man dann beim Miteinander unterwegs sein, ähnlich wie wir es vielleicht auch in Hauskreisen erleben, wo man nochmal sehr bewusst gemacht hat, warum sind gerade wir hier zusammen und feiern dieses Mahl des Herrn, weil uns Christus zusammengestellt hat, weil wir ihn persönlich erlebt haben, aber weil wir ihn jetzt auch feiern in dem Miteinander, wie wir es gerade erleben. Und so schreibt Paulus und sagt den Korinthern, denkt daran, beim Mahl des Herrn, da trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Und bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Und wir brechen das Brot in Stücke und essen davon? Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele, und die NGÜ fügt hinzu in der Übersetzung, und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich, wie zusammengewürfelt, wie auch immer wir sein mögen, ein Leib. Was wird hier gefeiert? Hier wird natürlich gefeiert auch ein ganz persönliches Erleben, eine ganz persönliche Beziehung, ein ganz persönlicher Glaube, eine Erfahrung mit Christus als dem Heiland und persönlichen Erretter. Und darüber hinaus noch mehr. Es wird Christus gefeiert, das ist zuallererst mal hier deutlich. Es wird Christus gefeiert, an den man sich erinnert. Aber erinnern heißt im Biblischen immer, sich so erinnern, dass es Gegenwart wird. Biblisches Erinnern ist immer Vergegenwärtigung. Ist nicht eine Erinnerung an etwas, was irgendwann mal passiert ist, an ein historisches Geschehen, sondern biblische Erinnerung an Christus heißt ihn nicht als Person der Vergangenheit wahrnehmen, sondern als den, der da ist, der gegenwärtig ist, der auferstanden ist, der in der Mitte ist. Und das sind ja auch die Verheißungen, die wir alle kennen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und im Mahl des Herrn natürlich nochmal in ganz besonderer Weise, er ist da. Wir feiern ihn als den Gegenwärtigen, als den Auferstandenen, als den, der da ist. Das ist das Erste und das wird hier deutlich, es geht um Christus. Und dann feiern wir auch heute noch die Wirkungen, die von Christus ausgehen. Und dafür steht ja Brot und Wein. Und Paulus weist extra nochmal darauf hin und sagt, wenn wir Brot und Wein aufnehmen, wenn wir das essen, dann schmecken wir da was, dann nehmen wir was in uns auf. Und das hat ja auch eine Bedeutung. Das bedeutet, dass wir Anteil haben an Christus. Das wird hier genau so gesagt, dass wir Teilhaber werden, dass er uns von ihm gibt und dass wir Anteil haben an ihm. Und das ist ein ganz großartiges Bild, das hier aufleuchtet. Teilhaber sein, Anteilhabe haben. Ich weiß nicht, wie ihr mit Aktien unterwegs seid, ich habe keine, aber Anteilsscheine haben, da guckt man dann schon drauf, die können ja auch im Wert ganz kräftig steigen, da hat man irgendwo Anteil an etwas und das hat einen Wert. Und Paulus sagt hier, wir haben Anteil, wir sind Teilhaber. Da ist etwas da, da ist eine Kraft, da ist ein Reichtum, da ist eine Ressource da, an der wir Anteil haben, an der wir Teilhaber sind. Das ist nicht nichts, Das ist nicht irgendwo symbolisch. Das ist etwas, was man hat. Das ist ein Reichtum, das ist ein Leben. Da ist etwas da, da gibt es Wirkungen. Auswirkungen, etwas, was uns selber reich macht, was uns verändert. Wir feiern im Abendmahl die Wirkungen, die von Jesus ausgehen. Wir feiern ihn als Person, wir feiern seinen Weg, wir feiern seine Wirkungen. Und das fängt an von der Vergebung, die er uns zuspricht, bis hin, dass er uns auch Kraft gibt und auch Ermutigung gibt und dass er uns auch vereint, wie wir dann nachher noch im anderen Text weiterlesen und hören werden. Und zu diesen Wirkungen gehört auch, wenn wir sie wahrnehmen, dass sie etwas mit uns machen. Weil das verändert uns, wenn wir Christus feiern, seine Wirkungen wahrnehmen, Teilhaber davon werden, dann macht das auch etwas mit uns. Und das sagt Paulus hier in diesem letzten Satz. Ein Brot, von dem wir alle essen. Und so sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich auch sein mögen, ein Leib. Und das ist auch eine Auswirkung des Weges Jesu und ein Geschenk der Abendmahlsfeier, dass wir uns hier bewusst machen, wenn wir zusammenkommen. Wir sind ein Leib. Ein Leib. Und später präzisiert Paulus noch und sagt, wir sind der Leib Christi. Wir sind ein Leib. Da geschieht etwas mit uns. Eine neue Identität, eine neue Wahrnehmung. Es ist dann nicht so, dass sich die Blickrichtung ändert von Christus weg und von seinem Weg und wir dann plötzlich auf uns sehen und sagen, okay, wir sind ein Leib, sondern wir schauen da gewissermaßen durch Christus hindurch und durch seine Wirkungen und nehmen uns dann auch anders wahr. Wir nehmen uns wahr als Menschen, die an Christus teilhaben und durch diese Teilhabe auch miteinander verbunden sind, ein Leib sind. Ein großartiges Geschenk. Nur im Blick auf Christus und seine Wirkungen haben wir diesen Blick, dass wir Leib sind, Leib Christi sind. Und das ist mehr als eine Organisation. Es ist wirklich Leib Christi. Der Leib Christi ist ein Wunder. Ich möchte noch einen zweiten Text mit uns dazu lesen. Den wir, ein ganz, ganz dichter Text, ein zentraler Text aus dem Epheserbrief, den wir einfach mal nochmal vom Spirit her aufnehmen wollen, wo Paulus diesen Gedanken noch einmal vertieft und ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Da schreibt Paulus an die Epheser, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört ja jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Und als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Und durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Zu Ende dieser Abschnitt. Da könnte man jetzt viel in die Tiefe gehen. Ich möchte jetzt nur, dass wir, wie gesagt, den Spirit noch einmal hier aufnehmen. Epheserbrief ist ja ein Brief, der sich viel um Gemeinde thematisiert. Und das ist hier ein ganz dichter Abschnitt, wo eben auch das Wunder bestaunt wird, dass da Menschen zusammenkommen, die eigentlich bisher nicht zusammengehört haben, eben Juden und Griechen und so weiter. Aber das ist ein extra Kapitel für sich. Wir staunen und nehmen auf, was der Zielgedanke ist, der uns genauso gilt. Wenn Paulus hier am Ende sagt, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Wenn wir den Text so überfliegen, das fällt auf, was bleibt hängen. Hier wird auch zuerst wieder Christus gefeiert. So zentral, so oft kommt hier der Name Jesus Christus vor. Es geht um ihn. Er ist der Erste, er ist der Mittelpunkt. Er ist der, um den sich alles dreht. Er ist der Friede in Person, er ist der, der die Friedensbotschaft bringt. Er ist der, der versöhntes Leben ermöglicht. Er ist der, der einen Zugang zum Vater eröffnet durch den Geist. Er ist der, der zusammenhält, der trägt, der feste, tragfähige Verbindungen schafft. Christus wird gefeiert, zuallererst. Aber genauso feiert dieser Text auch die Gemeinde. Die Gemeinde Christi mit einer Fülle von Bildern. Sie sagt, Paulus sagt, diese Gemeinde ist sein neuer Leib, so übersetzt es hier Hoffnung für alle. Da ist ein versöhntes Miteinanderleben möglich. Hier in der Gemeinde, da ist man bei Gott zu Hause. Da stellen sich Heimatgefühle ein. Wir sind nicht mehr Fremde und Heimatlose. Wir gehören dazu, zu Gottes Familie, zu Gottes Staatswesen, wenn man das so aufnehmen will. Es ist ein politischer Begriff, der da drin steckt. Wir gehören zum Volk Gottes. Und es ist ein Bauwerk, ein Tempel, ein Bauwerk, der entsteht, ein Tempel Gottes, in dem er selber wohnt, in dem Gott durch seinen Geist Wohnung nimmt. Das ist der eigentliche Zielpunkt, den Paulus hier auch anspricht, ganz zum Ende. Ihr seid ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist selbst wohnt. Was für ein Zuspruch, was für ein Bild, was für eine Sicht auf Gemeinde. Wir erleben, wir Gemeinde manchmal, oder wie kann man Gemeinde auch erleben? Wir waren vergangene Woche als Gemeindeleitung, gestern vor einer Woche als Gemeindeleitung und Bereichsleiter unterwegs, haben uns einen guten halben Tag Zeit genommen, um uns auszutauschen und auf unsere Christusgemeinde Weil der Stadt zu schauen. Wie sind wir unterwegs? Was läuft in unserer Gemeinde? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was läuft vielleicht auch gar nicht? Was sollte laufen? Programme, Aktivitäten, Angebote, Veranstaltungen, Bereiche und Dienste. Und wenn man da nachdenkt, dann kommt man schnell dazu, dass man Gemeinde unter dem Aspekt anschaut, ja, das ist ja auch ein Dienstleistungsunternehmen. Und das denke ich, das sind wir ja auch. Ein Teil, das ist auch ein wichtiger Aspekt. So kann man auch auf Gemeinde schauen, auf die lokale Ausprägung, auf das, was wir heute sind. Das ist schon richtig so. Wir sind auch Dienstleister. Wir bieten zum Beispiel Gottesdienste an, mit diesem Gottesdienst heute Morgen. Und wie jeden Sonntag. Und das ist ein großer Bereich, wo Sonntag für Sonntag viele, viele Leute sich engagieren, damit dieses Angebot auch da sein kann. Es gibt ein digitales Organisationstool, in dem schon Wochen vorher geplant wird, wer was macht. Es gibt Mitarbeiter, die einzuteilen sind, Musiker, es gibt Moderation, es gibt Predigtdienste, Technik, Ton, Beamer, Begrüßung, Willkommen, Ordnerdienste, Kirchkaffee, Abendmahl. So viele Dinge. Angebot, Dienstleistung muss organisiert werden. Parallel zu dem, was hier oben läuft, läuft unten das Abenteuerland. Ein Angebot, eine Dienstleistung für Kinder. Auch da muss organisiert, muss vorbereitet werden, braucht es Mitarbeiter, muss vieles geplant werden. Und dann weitere Angebote. Heute Abend trifft sich die Jugend, 24/7. Freitag waren die Ranger da, mit allen Altersgruppen. Das geht von nachmittags los bis abends hin. Und dann treffen sich andere altersspezifische Gruppen und Angebote. Dienste, auch rund ums Gemeindezentrum. Putzdienst, Hausverwaltung, wichtig, dass eben auch die Heizung dann läuft im Winter, dass wir nicht frieren, muss ja alles organisiert werden. Räume müssen geplant, müssen gebucht, müssen verwaltet werden und so weiter und so fort. Und. Jetzt könnte noch so viel aufgezählt werden, wo Gemeinde sich wie ein Dienstleistungsunternehmen und Betrieb darstellt. Und all das muss ja schlussendlich auch noch finanziert werden, das kommt ja auch noch mit dazu. Also ist schon irgendwie ein Unternehmen. Ich war vor einiger Zeit, länger schon her, einmal sonntags zu Besuch in einer anderen Gemeinde im Badischen, da unten in der alten Heimat. Und diese Gemeinde war ein Außenstandort, frisch eröffnet worden, einer großen modernen Karlsruher Gemeinde, ich brauche den Namen nicht zu sagen, die war da frisch gegründet worden. Und die Predigt wurde dort damals durch den Hauptpastor eingespielt per Video, Musikmoderation lief vor Ort. Aber es gab auch einen Standortpastor. Und mit dem habe ich mich dann nachher getroffen und ihn gefragt, was denn nun eigentlich seine Aufgabe ist als Standortpastor vor Ort. Und er hat gesagt, ich schaue darauf, dass der Laden läuft. Dass das, was wir hier machen, gut läuft. Ich organisiere Dienste, ich organisiere Mitarbeiter, wir bilden Teams. Ich bin für die Menschen da, ich halte sie zusammen, ich stehe an ihrer Seite. Ich bin Standortpastor, weil ich für Organisation und Administration hier vor Ort verantwortlich bin. Ich habe das mir angehört, gedacht, nee, da meine Aufgabenbeschreibung sieht da anders aus, aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, wie diese Gemeinde, wie sie unterwegs ist und wie sie sich gestaltet und was ihre Mission, was ihr Auftrag ist, den sie empfinden. Und ich habe da auch ein Stück Respekt davor. Ich erzähle das gar nicht, weil ich da irgendwo despektierlich das sehen wollte. Nein, ich denke, wir schätzen das ja alle. In unserer Zeit und in dem Alltag, wie wir unterwegs sind, wenn Dienstleistungen, die wir wahrnehmen, wenn die auch gut sind, wenn wir irgendwo zu Behörden gehen, wenn wir in Praxen gehen, wenn wir Handwerker haben, wenn wir Einkäufe suchen, da ist doch gut, wenn es läuft. Wenn die Dienstleistung, das, was angeboten ist, auch wirklich gut ist, sonst sagen wir schnell auch, ja, das ist aber hier ein Saftladen, da gehe ich nicht mehr hin. Und deshalb denke ich, ist es auch gut und richtig, wenn wir über Gemeinde nachdenken und über all das, wer wir sind, dass wir sagen, den Saftladen wollen wir ja auch nicht sein. Wir wollen das, was in dieser Zeit auch gehört, das wollen wir auch richtig machen. Und dazu gehört auch Organisation, da gehört Administration, da gehört alles mit dazu. Und dann hätte ich gerne auch wieder jetzt in all dem, was wir so wahrnehmen und was sein muss, was einfach eine Realität ist, auch wieder Paulus zurückgefragt. Und wenn er hier sein könnte und sagen, Paulus, wenn wir jetzt deine Worte lesen, die du an die Korinther geschrieben hast und an die Epheser, und das sind so wunderbare Worte, so schöne Bilder, die beschreiben eine Realität, die damals dir wichtig war und dir für die Menschen wichtig war. Was wäre dir denn wichtig für uns? Was würdest du denn uns heute schreiben, unsere so veränderte Zeit hinein, die wir so viele andere Gedanken uns auch machen müssen? Vielleicht würde Paulus dann noch einmal eben auf diesen Leibgedanken, auf den Leib Christi zu sprechen kommen und sagen, dass er da ein Schlüsselerlebnis hatte. Ein Schlüsselerlebnis, wo ihm vielleicht, so, ich denke, das trifft schon zu, wo ihm deutlich wurde, wer diese Menschen sind, die sich hier im Glauben und im Namen Jesu, an Jesus und an seinem Namen versammeln. Paulus war ja unterwegs als Eiferer für den überlieferten Glauben seiner Väter nach Damaskus, um dort Menschen, seine eigenen Volks- und Genossen, seine eigenen Brüder und Schwestern, das waren ja Juden, anzugehen, weil sie seines Erachtens nicht im richtigen Glauben standen, indem sie Jesus als den Messias, als den verheißenen Messias des Alten Testamentes erkannt haben, aufgenommen haben und sich in seinem Namen getroffen haben. Ja, die Gemeinde, die wir gerne als Christen bezeichnen, waren ja am Anfang alles Leute, die aus dem Judentum kamen, aber sie haben Jesus als den Auferstandenen, als den gekreuzigten und auferstandenen Messias, der verheißen war, vom Alten Testament her gefeiert und erlebt und sich in seinem Namen versammelt. Und Paulus sagte, das ist ihr Weg, da muss ich dagegen angehen. Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle, vermutlich, die wir hier sitzen. Und dann war er unterwegs nach Damaskus und dann heißt es dort, während er nach Damaskus und in der Apostelgeschichte, während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden, er hörte eine Stimme und es sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt Paulus, Saulus, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, hat in den darauffolgenden Tagen viel Zeit, um über all das nachzudenken. Und er hat darüber auch nachgedacht, er hat auch nicht Jesus verfolgt. Er hat doch Leute angegangen, die sich dort in Damaskus versammelt haben, schon im Namen Jesu und im Glauben an ihn. Aber es ging ihm doch um Menschen. Er hat doch nicht Jesus verfolgt. Und jetzt überrascht ihn dieser Herr vor Damaskus und sagt: Paulus, warum verfolgst du mich? Nee, dich nicht. Die Leute dort. Aber Paulus wurde klar, dass Jesus, der auferstandene Herr, sich mit den Menschen dort in Damaskus, die sich in seinem Namen versammeln, ihm nachfolgen, zu ihm gehören, voll und ganz identifiziert. Dass er sagt, das bin ich. Diese Menschen dort, das bin ich. Saul, du verfolgst mich. Diese Menschen sind mein Leib. Das bin ich. Nicht, dass sie identisch wären, dass Christus aufgeht in der Gemeinde. Das nicht. Christus ist immer größer. Unser Herr ist größer. Aber er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Und vielleicht würde Paulus uns das noch einmal ganz nahelegen und sagen, macht euch das bewusst, wenn ihr über Gemeinde nachdenkt, über dieses Miteinander, über dieses Wunder, über dieses Geschenk, über dieses einzigartige Gemeinschaft in dieser Welt, dass ich darin bin, dass das mein Leib ist, dass auch wir, wie wir hier heute Morgen zusammenkommen und uns auch ganz unterschiedlich wahrnehmen, dass wir uns auch wahrnehmen dürfen als Ausprägung des Leibes Christi und dann auch wissen, er ist es, um ihn geht es. Es geht letztlich nicht nur um unser persönliches Befinden, um unser persönliches Wohlergehen, um unsere persönliche Errettung und Heil. Das ist auch wichtig und das dürfen wir und sollen wir auch im Abendmahl feiern und uns auch immer wieder neu zusprechen. Aber in dem, was wir ergreifen von Christus her, werden wir zusammengefügt als Teil zu einem Bauwerk. Und wir sind dann auch ein geistlicher Leib, eine geistliche Wohnung. Etwas, das Gott genauso, unserem Herrn genauso wichtig ist wie jeder einzelne von uns. Es ist ein Wunder, dass wir dazu gehören dürfen. Und Alex hat am Anfang Spurgeon zitiert und hat gesagt, Jesus starb, ist für mich gestorben, waren die wichtigen Worte, die Spurgeon für sich gehört hat. Und das ist richtig, das stimmt. Und heute Morgen möchte ich den Akzent darauf legen, dass uns Paulus im Epheserbrief sagt, Christus ist auch für seine Gemeinde gestorben. So steht es in Epheser Kapitel 5. Er hat die Gemeinde geliebt, die Gemeinde als seinen Leib, und er hat sein Leben für sie hingegeben, sagt Paulus, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Und er ist für sie da und er hat auch Gemeinde im Blick. Und ich denke, diese Wertschätzung, diese Sicht auf Gemeinde, dieser Goldfaden, dieses Gold, was da ist, was oft auch so verloren geht im Alltag unserer Geschäftigkeit und Betriebsamkeit und dessen, was wir alles noch tun müssen und was wir spätestens vergessen haben, wenn wir in kurzer Zeit hier wieder Schluss machen, dann gehen wir raus und müssen überlegen, was war noch alles zu organisieren und zu planen und abzusprechen. Und die Dinge sind ja wichtig. Aber lasst uns das nicht aus den Augen verlieren, was für ein Schatz es ist, den der Herr in seiner Gemeinde, mit seiner Gemeinde gestiftet hat. Und dass er sagt, das ist meine Wohnung, da bin ich. Und das ist mein Leib und darin nehme ich Wohnung. Eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, die sich nicht darin erschöpft, nur den einzelnen Menschen zu erreichen, sondern auch eine neue Gemeinschaft zusammenzustellen, die einen Unterschied macht in dieser Welt. Das dürfen wir feiern, wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern. Und ich lade uns herzlich dazu ein, dass wir es aufnehmen, das Abendmahl für uns persönlich, uns freuen über alles, was wir in Christus haben, an Geschenk, an Gnade, an Vergebung, an Versöhnung. Und dass wir es genauso wahrnehmen, Brot und Wein, und sagen, es verbindet uns miteinander. Wir sind verbunden durch Christus. Wir sind Gemeinde als Leib Christi. Und dieses Geschenk und dieses Wunder einfach auch wieder in unser Herz fallen lassen, froh werden, dankbar werden und ermutigt werden und es dann wieder leben, auch in unserem Alltag. Ihr dürft nach oben kommen und ich möchte noch mit uns beten und dann werden wir noch das Abendmahl miteinander nehmen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns einlädst, Teil deiner Liebesgeschichte zu sein. Und dass sie sich nicht erschöpft darin, uns nur persönlich irgendwo unser Leben eine Perspektive oder eine Richtung zu geben, sondern dass sie mündet darin, dass du uns zusammenstellst und sagst, ihr seid meine Gemeinde, ihr seid mein Leib, ihr seid der Ort, wo ich Wohnung nehmen möchte, wo meine Liebe, meine Gnade sich noch einmal in großer Vielfalt spiegelt und facettenreich wird und ein Geschenk wird, das wir einander geben können und wie wir es auch in die Welt hineinspiegeln dürfen. Und so möchten wir einfach neu bitten, öffne du uns die Augen, wie du uns siehst, wie du uns wahrnimmst. Lass uns neu das Geschenk von Gemeinde und Gemeinschaft entdecken und auch in allem, was es mit sich bringt, froh werden, ein Teil davon zu sein. Danke, Herr, dass wir dir auch alles hinlegen dürfen, was an negativen Erfahrungen vielleicht da war, weil Gemeinde und Gemeinschaft ja auch immer herausfordert und uns auch immer wieder Reibungspunkte darstellt, auch im menschlichen Miteinander. Herr, da beten wir, komm du auch hinein, dass wir versöhnt werden, als Versöhnte vor dir und miteinander leben können, wie du es uns auch zusprichst. Und lass uns immer wieder erleben, dass wir keine Weltmeister im Lieben sind, aber dass du der bist, der uns immer wieder mit Liebe füllt, uns verändert, uns annimmt und auf einen guten Weg stellt. Und so möchten wir deine Liebe feiern, die uns zugute kommt, und danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.